Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den dritten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den dritten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Maleachi.
Wir kommen jetzt zu drittens, Verurteilung der Mischehen und Ehescheidungen. 2, 10 bis 16. Haben wir alle nicht einen Vater? Hat nicht ein Gott uns erschaffen? Warum handeln wir treulos gegeneinander, indem wir den Bund unserer Väter mit unseren Vätern entweihen? Juda hat treulos gehandelt, ja, ein Gräuel ist verübt worden in Israel und in Jerusalem, denn entweiht hat Juda das Heiligtum des Ewigen, das er liebte. Und er hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Ausrotten möge der Ewige den Mann, der dieses tut, den Wachenden und den Antwortenden aus den Zelten Jakobs. Und den, der eine Opfergabe darbringt, dem Ewigen der Heerscharen. Und zweitens tut ihr dies. Bedecken mit Tränen den Altar des Ewigen, mit Weinen und mit Seufzen, weil nicht mehr ist Zuwendung zur Opfergabe und Annahme von Wohlgefälligem aus eurer Hand. Und ihr sagt, warum? Darum, weil der Ewige Zeuge ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast. Obwohl sie doch deine Genossin ist, ja, die Frau deines Bundes. Doch hat nicht einer sie gemacht, und sein war der Überrest des Geistes. Und was sucht der eine? Samen Gottes! So hütet euch in eurem Geist und gegen die Frau deiner Jugend. Man soll nicht treulos handeln. Denn ich hasse Scheidung, spricht der Ewige, der Gott Israels. Aber er bedeckt mit Gewalttat sein Gewand, spricht der Ewige der Heerscharen. Und so hütet euch in eurem Geist und handelt nicht treulos. Also in Vers 10 haben wir das Gebet, das Maleachi ausspricht für diejenigen, die wirklich zur Erkenntnis kommen unter dem Volk, dass etwas gar nicht gut ist. Und sie fragen sich, warum handeln wir treulos gegeneinander, indem wir den Bund mit unseren Vätern entweihen? Jetzt haben wir vorhin von dem Bund mit Levi gehört und jetzt lesen wir von dem Bund mit unseren Vätern. Das ist der Bund vom Sinai, den Gott mit dem ganzen Volk Israel geschlossen hatte. Und dieser Bund wurde gebrochen, indem man eben Gott untreu geworden ist, seinem Wort untreu geworden ist. Und diese Untreue im Bund mit Gott kommt da jetzt zum Ausdruck, dass viele eben die Ehe gebrochen haben. Den Bund mit der Ehefrau. Das ist ein ganz schöner Ausdruck in Vers 14. Da wird die Ehefrau genannt, dritte Verszeile, die Frau deiner Jugend. Also das ist die Frau, die du in deiner jungen Zeit deines Lebens genommen hast. Und dann wird sie genannt deine Genossin. Ich habe noch in der Fußnote erklärt, dieses Wort Genossin heißt auch die Verbundene, ganz wörtlich. Die, mit der du verbunden bist in allen Bereichen deines Lebens. Oder die Gefährtin oder die Freundin. Ich meine, wenn man heute den Ausdruck Freundin braucht, dann ist das genau das Gegenteil von Ehefrau. Weil wenn jemand spricht, meine Freundin hat gesagt, dann meint er nicht seine Ehefrau. Aber eigentlich sollte es normal sein, dass man von seiner Frau spricht als meine Freundin. Im Hohen Lied wird die Ehefrau, es geht dort um ein geheiratetes Ehepaar, Salomon und Sulamit. Die Hochzeit wird ja auch schon in Kapitel 3 beschrieben. Ein jung verheiratetes Ehepaar, und wie oft nennt er sie meine Freundin? Ja, eine Ehe sollte eine Freundschaft sein, aber lebenslang zwischen einem Mann und seiner Frau. Die Frau deiner Jugend, deine Genossin. Und noch ein dritter Name, eine Verszeile weiter, Schluss von Vers 14. Ja, die Frau deines Bundes. Das ist die Frau, mit der du einen Bund geschlossen hast. Das ist eben nicht die Partnerin. Einfach so. Sondern, wenn schon die Ehepartnerin, mit der man einen Bund geschlossen hat. Ich habe schon erwähnt, Johannes 4, wo der Herr Jesus dieser Samariterin, die fünfmal verheiratet war, gesagt hatte, fünf Männer hast du gehabt. Er hat fünfmal einen Ehebund geschlossen. Aber dann mit der sechsten Person war das nur noch eine Beziehung. Und so sagt der Herr, recht hast du gesagt, ich habe keinen Mann. Denn der Mann, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Also natürlich hatte Israel nicht ein Standesamt, wie das in der Schweiz ist. Wie die Ehe geschlossen wird, das ist von Land zu Land verschieden. Wenn ich eine Trauung halte, ist es mir eigentlich wichtig, dem Brautpaar zu sagen, dass jetzt nicht die Ehe geschlossen wird. Die Ehe haben sie bereits geschlossen vor dem Standesamt. Dort wurde der Bund vollzogen. In der Schweiz kann ein Prediger keine Ehe vollziehen. In Kanada kann er das. Da kann man das Kontingent bekommen von der Regierung und dann kann man im Namen der Regierung den Eheschluss, den Ehebund offiziell vollziehen. In der Schweiz ist es nicht so und wir müssen uns natürlich der Regierung unterstellen, wie Römer 13 sagt. Jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten. So ist also die Traufeier ist einfach die Segensfeier, kann man sagen, wo ein bereits verheiratetes junges Ehepaar vor den Herrn gebracht wird und ihr gemeinsamer Lebensweg. Aber der Bund vor dem Standesamt gilt. In Israel war das wieder anders, aber es war so, im alten Israel, im Alten Testament, dass da musste jemand als Zeuge die Ehe schließen und dann haben wir einen schriftlichen Vertrag geschlossen und diese Verbindung war dann öffentlich-rechtlich. Das heißt also in 5. Mose 22 zum Beispiel wird der Fall beschrieben, jemand hat eine Frau geheiratet und nach der Heirat bringt er ein böses Gerücht über sie aus und sagt, die Frau war gar nicht als Jungfrau in die Ehe gekommen. Wenn er das macht und sie so verleumdet, dann muss das vor die Ältesten der Stadt gebracht werden und die müssen der Sache nachgehen. Das heißt also, die Ehe war nicht eine private Angelegenheit, sondern das war öffentlich-rechtlich. Wenn da irgendetwas in Frage gestellt wurde, musste das vor das Ortsgericht, vor die Ältesten der Stadt gebracht werden. Also Ehe ist nicht eine Privatsache, sondern eine öffentlich-rechtliche Sache. Und darum wird hier gesprochen über die Frau deines Bundes. Ich habe unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten auf Seite 1, der letzte Punkt, hingewiesen. Vier verschiedene Bündnisse in Malachi. Zuerst der Bund mit dem Priesterstamm Levi. Und dazu habe ich verschiedene wichtige Stellen aufgeführt. Dann der Bund mit Israel vom Sinai. Malachi 2, Vers 10. Und auch da wichtige Stellen aus 2. Mose. Dann drittens der Ehebund. Malachi 2, Vers 14. Und dann habe ich verwiesen auf Hesekiel 16, Vers 8. Wo Gott Jerusalem beschreibt als eine Frau, die er geheiratet hat. Und es heißt dort, ich trat mit dir in einen Bund. Auch da wird die Verheiratung als ein Bund bezeichnet. Das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, um klar die Dinge ganz klar zu unterscheiden. Und jeglicher Geschlechtsverkehr außerhalb dieses Bundes wird im Alten und im Neuen Testament bezeichnet als Hurerei. Nur ganz kurz, das ist ja nicht unser Thema, aber damit man das wirklich auch belegen kann. Es gibt immer wieder junge Leute, die sagen dann manchmal, ja, jetzt bitte, wo steht das? Ja, ihr wisst ja selber nicht, wo das steht. Und darum ist es wichtig, dass man die Munition zur Hand hat und sofort das auch belegen kann, hieb- und stichfest. Ich verweise dann zum Beispiel auf 5. Mose 22, 13 bis 21. Da geht es um diesen Fall, ein Mann hat geheiratet und er hasst seine Frau und bringt böse Sachen aus und sagt, die war keine Jungfrau, als sie in die Ehe kam. Das wird untersucht und wenn eindeutig bewiesen werden kann, dass das Gerücht wahr gewesen ist, dann steht in Vers 21, so sollen sie die junge Frau hinausführen an den Eingang des Hauses ihres Vaters und die Männer ihrer Stadt sollen sie steinigen, dass sie sterbe, weil sie eine Schandtat in Israel verübt hat, zu Huren im Haus ihres Vaters. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte hinwegschaffen. Also hier wird der Ausdruck hebräisch Sana gebraucht, Hurerei treiben, einfach wegen der Tatsache, sie war keine Jungfrau, als sie in die Ehe ging. Und in der griechischen Übersetzung wurde dieses Wort Sana mit dem entsprechenden Wort für Hurerei im Neuen Testament übersetzt. Und so bei jeder Stelle im Neuen Testament, wo Hurerei steht, meint das einfach Geschlechtsverkehr außerhalb des Ehebundes. Und es ist so schwer beurteilt, wenn wir lesen in Kolosser 3, Vers 5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Hurerei, das ist Porneia, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, welche Götzendienst ist. Um welche Dinge willen der Zorn Gottes kommt über die Söhne des Ungehorsams, unter welchen auch ihr einst gewandelt habt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Also sagt, diese Dinge waren da in eurem alten Leben vor der Bekehrung. Aber das sind Dinge, wegen diesen Dingen wird einmal der Zorn Gottes über diese Welt kommen. Und Nummer eins ist genau dieser Ausdruck Porneia. Und da gibt es auch Vorstufen dazu. Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust. Aber Nummer eins ist eben dieser Ausdruck. Und so kann man das jungen Leuten ganz klar von der Schrift, der Heiligen Schrift hier belegen. Und das ist dann wirklich auch eine Hilfe, um in dieser Gesellschaft, die so abgefallen ist, in all diesen moralischen Fragen eben zu bestehen und wirklich Überzeugung zu haben. Das steht in der Bibel so. Ja, also so gehen wir zurück zu Malachi. Es geht um die Frau deiner Jugend, deine Genossin, die Frau deines Bundes. Und Gott wirft nun vor, dass in dieser Sache Untreue begangen wurde. Und zwar wird ganz allgemein gesagt, Vers 11, Juda hat treulos gehandelt. Ja, ein Gräuel ist verübt worden in Israel und in Jerusalem. Und zwar geht es um zwei Dinge. Heiraten von götzendienerischen Frauen. Vers 11 am Schluss, und er hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Und das Zweite ist dann, die Frau war zwar eine, die zum Volk Gottes gehörte, die Frau deiner Jugend, aber man hat Untreue an ihr begangen. Diese zwei Dinge werden hier ins Visier genommen. Neutestamentlich haben wir auch eine ganz klare Aussage zu dem, die Tochter eines fremden Gottes heiraten. 2. Korinther 6, 2. Korinther 6, Vers 14. Sein Befehl. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Das ungleiche Joch ist in der Landwirtschaft folgendes. Man jocht einen Esel zum Beispiel und ein Rind zusammen und die sollen pflügen. Das geht aber nicht gut, weil die einen unterschiedlichen Schritt haben. Die gehören nicht in eine Zweierbeziehung, ja? Und so wird die Verbindung mit einem Ungläubigen und zwischen Ungläubig und Gläubig wird hier beschrieben mit ungleichem Joch. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial, das ist der Teufel. Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen. Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern. Also, da wird ganz klar befohlen, das geht nicht. Das ist also nicht nur alttestamentlich, sondern auch neutestamentlich. Und hier wird sehr hart geurteilt, Vers 12, ausrotten möge der Ewige dem Mann, der dieses tut, den Wachenden und den Antwortenden aus den Zelten Jakobs. Der Wachende ist der, der nichts sagt, und der, der Antwort gibt, das ist einer, der etwas sagt. Das heißt einfach jeden. Und dann wird gesagt, und jetzt kommt ihr da vor Gott zum Altar und ihr weint und seid so traurig, dass Gott eure Opfer nicht will. Kann ich doch nicht annehmen, wenn ihr so lebt. Eben mit Ungläubigen heiratet und wenn ihr Ehebruch begeht. Und auch da wieder, sie realisieren nicht, was los ist, Vers 14. Und ihr sagt, warum? Und Gott antwortet, darum, weil der ewige Zeuge ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Da sehen wir also, wenn jemand eine Frau heiratet, Gott ist Zeuge. Man nimmt ja Trauzeugen, oder? Als menschliche Zeugen. Aber jeder Eheschluss ist ein Bundesschluss vor Gott. Übrigens, ob man das ungläubig tut oder nicht. Sonst wären ja die Ehen von Menschen, die von Ehepaaren, die zum Glauben kommen, wären ja plötzlich nicht mehr gültig. Wenn man sagt, ja, die haben das Ungläubige geheiratet, das gilt nicht mehr. Nein. Die Ehe ist eine Einrichtung für diese Erde. Die hat nichts damit zu tun, ob wir bekehrt sind oder nicht bekehrt sind. Die hat damit zu tun, ob wir Menschen sind oder nicht. Und wenn Menschen heiraten, dann gilt dieser Bund für das Leben auf der Erde. Aber wenn ein Ehepaar gläubig wird, dann kommen ganz neue Aspekte in das Eheleben hinein. Also der ewige Zeuge zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast. Obwohl sie doch deine Genossin ist, ja die Frau deines Bundes. Und dann wird eben hingewiesen, wer ist der Urheber von all dem. Vers 15. Doch hat nicht einer sie gemacht. Oder einer gemacht. Das heißt, es ist nicht ein Gott da, der eben die Ehefrau gemacht hat, die Ehe gestiftet hat. Er hat Adam und Eva erschaffen und damit die Ehe eingeführt als ein Mann und eine Frau fürs ganze Leben. Und dann wird gesagt, und sein war der Überrest des Geistes. Der Überrest, von dem werden wir gleich noch mehr hören, das ist die treue Minderheit im jüdischen Volk, die dem Herrn auch in diesem Abfall nachfolgen wollte. Und die werden durch den Geist Gottes geleitet. Also Gott gehört der Überrest, der treu ist, der Überrest des Geistes. Und was sucht dieser eine Gott? Samen Gottes. Er möchte, dass in Israel Männer und Frauen heiraten und dass ihre Nachkommen auch für den Herrn, dem Herrn geweiht werden, dass sie als Samen Gottes gezählt werden können. Und dann kommt eben wieder die Warnung, so hütet euch in eurem Geist. Also das Ganze beginnt ja im Denken. Da fängt es ja an, bis es dann später zur Tat kommen kann. So hütet euch in eurem Geist. Und gegen, jetzt wird wieder der Ausdruck von Vers 14 aufgenommen, die Frau deines Bundes, die Frau deiner Jugend, meine ich. Und gegen die Frau deiner Jugend, man soll nicht treulos handeln. Das gilt für jeden. Und dann sagt Gott so klar, und das ist ein ganz aktuelles Wort für heute, denn ich hasse Scheidung, spricht der ewige, der Gott Israels. Scheidung oder Entlassung. Natürlich, der Herr Jesus erklärt in Matthäus 5, Vers 32, es gibt eine Ausnahme für Scheidung, die vor Gott als Grund zur Scheidung gilt. Das ist Matthäus 5, Vers 31. Es ist aber gesagt, wer irgend seine Frau entlassen wird, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer irgendeine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass sie Ehebruch begeht. Und wer irgendeine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Das gleiche wird in Matthäus 19 nochmals gesagt. Außer aufgrund von Hurerei. Es war so, im Judentum damals, es gab bei den Pharisäern zwei Schulen. Die Schule von Hillel, das war der Großvater von Gamaliel, dem Lehrer von Paulus. Hillel, und es gab die Schule von Schammai. Und die hatten unterschiedliche Auslegungen über 5. Mose 24. Wenn ein Mann an seiner Frau etwas Schamwürdiges findet und er entlässt sie, soll er ihr einen Scheidebrief geben. Und da hat die Schule von Hillel gesagt, ja, etwas Schamwürdiges ist zum Beispiel, wenn die Frau das Essen verbrennt. Das ist also ein Scheidungsgrund. Und Schammai hat gesagt, nein, das ist falsch. Etwas Schamwürdiges meint vollzogener Ehebruch. Also Hurerei, vollzogen. Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Und der Herr Jesus bestätigt die Auffassung der Schule von Schammai als die richtige Auslegung. Und darum sagt er, außer aufgrund von Hurerei. Und wenn aber jemand, und das war im Judentum dann üblich, aus irgendwelchen Gründen die Frau entließ, dann war vor Gott diese Entlassung nicht gültig. Das war vor Gott der Bund nicht aufgelöst. Und darum, wer dann eine Entlassene heiratet, die eben wegen dem verbrannten Essen oder sonst etwas entlassen war, wenn er dann die heiratete, ja, dann beging er Ehebruch. Oder wenn jemand seine Frau entließ wegen dem verbrannten Essen und die denkt, ja gut, jetzt bin ich frei, jetzt bin ich ja geschieden, jetzt kann ich wieder einen heiraten. Darum sagt der Herr, wer seine Frau entlässt, macht, dass sie Ehebruch begeht. Weil sie meint, jetzt bin ich frei, um wieder zu heiraten. Die Ausnahmeklausel ist, außer aufgrund von Hurerei. Und in 1. Korinther 7, dort behandelt der Apostel Paulus dieses Problem um Scheidung und Ehe und Ehelosigkeit. Dort ist es wichtig zu beachten, die Korinther haben dem Apostel Paulus ganz bestimmte Fragen geschrieben. Sagt er auch in Kapitel 7, 1. Und auf diese Fragen und ganz konkreten Fällen geht er dort ein. Also während hier Matthäus 5 die Aussage generell ist, ist sie in 1. Korinther 7 ganz spezifisch. Zum Beispiel spricht Paulus dort von einer Frau, die ehelos ist, und dann sagt er, sie soll so bleiben oder sich mit dem Mann versöhnen. Aber da wird jetzt uns nicht noch erklärt, ja, wieso war die geschieden? War das aufgrund von Unzucht oder war das aufgrund von irgendeinem Fall? Darum kann man die Stelle dort nicht generalisieren, weil es auf ganz bestimmte Fälle zugeschnitten ist. Aber hier, Matthäus 5, sagt der Herr, es gibt diese Ausnahme. Warum? Weil Ehebruch, vollzogener Ehebruch, ist eigentlich ein Frontalangriff auf den Ehebund. Und es ist so schlimm, dass Gott eben sagt in Vers 16, dritte Verszeile, aber er, gemeint ist der untreue Ehemann, der die Scheidung durchdrückt, aber er bedeckt mit Gewalttat sein Gewand, spricht der Ewe der Heerscharen. Hier wird diese Untreue des untreuen Mannes wird hier Gewalttat genannt. Und das ist schon ein interessanter Ausdruck. Ich war beeindruckt, wir hatten vor kurzem im Bibelkreis dieses Thema, und dann hat eine Schwester gesagt, ja, heute spricht man so oft von Gewalt und so, aber wenn ein Mann Ehebruch begeht, auf der Geschäftsreise oder so, dann sagt man, das ist so, das wird heute so gemacht in unserer Gesellschaft. Aber, also das sage nicht ich, das sagte diese Frau. Also wenn mir mein Mann eine schlägt, ich möchte das lieber, als dass er mir untreu wird. Weil das ist eine so tiefe Verletzung. Es ist eine Gewalttat an der Ehefrau. Und darum wird das auch hier so genannt. Der Ehebrecher, der kann sein Kleid, besudelt er quasi mit Blut, oder? Er bedeckt mit Gewalttat sein Gewand, spricht der Ewige der Heerscharen. Und so hütet euch in eurem Geist. Wieder, es beginnt im Denken. Da müssen wir die Sachen ordnen. Und dann kann der Herr auch eben Gnade geben, um das umzusetzen, um ein treues Eheleben zu führen. Und handelt nicht treulos. Auch da wird wieder zurück Bezug genommen auf Vers 15 am Schluss. Man soll nicht treulos handeln. Also sehr, sehr aktuell, was wir hier vor uns finden. Und wenn man denkt, in unserer Gesellschaft in der Schweiz wird jetzt 52% aller Ehen werden aufgelöst. Das ist unglaublich. Wenn man denkt, wie das noch war Anfang des 20. Jahrhunderts, wie wenig Ehescheidungen es gab. Und jetzt ist es so normal geworden. Und wenn wir sehen, was jetzt geschehen ist in den christlichen Gemeinden, das ist Horror. Was plötzlich möglich wird, was noch vor 3-4 Jahrzehnten nicht denkbar war. Aber die Zeit Malachis ist wirklich ein Spiegel unserer Zeit heute. Aber jetzt gehen wir weiter zur Verheißungsbotschaft. Römisch 2. Und da haben wir als ersten Abschnitt das Läuterungsgericht 2, Vers 17 bis 3, 6. Ihr habt dem Ewigen Mühe bereitet mit euren Worten. Und ihr sagt, womit haben wir Mühe bereitet? Damit, dass ihr sagt, jeder Übeltäter ist gut in den Augen des Ewigen. Und an ihnen hat er gefallen. Und wo ist der Gott des Gerichts? Also die haben gesagt, es kommt gar nicht darauf an, wie man lebt. Das ist Gott gar nicht so wichtig. Und ein Gott, der richtet. Ha, das ist doch keine Botschaft mehr heute. Man darf über den Gott der Liebe sprechen, aber über den Gott des Gerichts, das ist schon irgendwie anstößig, der will doch eine Angst machen, oder? Aber es ist genau dieses Denken, wo ist der Gott des Gerichts? Und jetzt antwortet Gott in Kapitel 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, um zu bereiten den Weg vor mir her. Dieser Vers wird aufgenommen im Neuen Testament, zum Beispiel in, ich schlage kurz auf, Markus 1, Vers 1, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, Sohnes Gottes, wie geschrieben steht. Und dann haben wir den Ausdruck, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Und auch in Parallelstellen haben wir diese Stelle bezogen auf Johannes den Täufer. Er ist dieser Bote vor dem Angesicht des Messias her. Also hier spricht der Herr Jesus im letzten Buch des Alten Testaments. Siehe, ich sende meinen Boten, auf Hebräisch, Malachi. Malachi. Also Malachi war ein Bild als letzter Prophet des Alten Testaments von diesem Prophet, der am Schluss der 400 Jahre des Schweigens kommen sollte, um den Messias einzuführen. Siehe, ich sende meinen Boten, um zu bereiten den Weg vor mir her. Und so musste Johannes der Täufer Buße predigen in der Wüste und alle, die Buße getan hatten, wurden von ihm getauft. Und jetzt spricht ein anderer und plötzlich wird er kommen zu seinem Tempel, der Herr, den ihr sucht, der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Ewige der Heerscharen. Plötzlich ist es soweit. Und tatsächlich, der Herr Jesus wurde plötzlich geboren in einer Nacht in Bethlehem. Die meisten ahnten nichts davon. Die Hirten auf dem Feld erfuhren von dem Engel und fanden auch den Messias. Und etwas mehr als einen Monat später kamen Maria und Josef mit dem Kind, um das Opfer für die Mutter wegen der Entbindung nach 3. Mose 12 darzubringen. Und dann auch, um den Erstgeborenen auszulösen. Und so kam er plötzlich in den Tempel. Also der Messias musste kommen zu Tempelzeiten. Diese Prophetie konnte nie erfüllt werden seit dem Jahr 70 bis heute. Denn es gab keinen Tempel mehr. Aber im Judentum sind in dieser Zeit ungefähr 50 falsche Messiasse aufgetreten. Das ist unglaublich. Aber die kamen alle nicht mehr zu Tempelzeiten. Plötzlich wird zu seinem Tempel kommen, der Herr, den ihr sucht. Und der Herr Jesus kam später immer wieder zum Tempel, als 12-Jähriger und dann jedes Jahr. Zu den großen Festen und sogar mehr. Und wir finden so viele Stellen in den Evangelien, wo der Herr Jesus im Tempel gepredigt hat. Der Messias im Tempel, da haben wir ihn. Er wird genannt der Herr, der Bote des Bundes, hebräisch Malach. Wieder, ein Malachi ist also ein Vorbild auf den Messias hin, so wie David ein Vorbild war auf den Messias. Oder Isaak, der geopferte Sohn. Und viele Vorbilder haben wir im Alten Testament. Aber auch dieser letzte Prophet war ein Vorbild auf den Messias hin. Der Bote des Bundes. Welcher Bund? Das ist jetzt der neue Bund, den ihr stiften sollte in seinem Blut. Der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Ewige der Heerscharen. Aber jetzt wird's ernst. Und wer kann aushalten den Tag seines Kommens? Und wer ist es, der bestehen kann bei seiner Erscheinung? Denn er wird sein wie das Feuer des Schmelzers und wie das Laugensalz der Walker. Und er wird da sitzen, indem er schmelzt, indem er reinigt das Silber. Und er wird reinigen die Söhne Levis. Ja, er wird sie läutern wie das Gold, wie das Silber, sodass sie sein werden dem Ewigen. Darbringer von Opfergaben in Gerechtigkeit. Und so wird angenehm sein dem Ewigen die Opfergabe Judas und Jerusalems, wie in den Tagen der Urzeit, wie in den Jahren der Vorzeit. Und ich werde euch nahen zum Gericht und ich werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer. Oder Fußnote erklärt, man kann es auch übersetzen mit Okkultisten, Esoteriker. Und zweitens, und gegen die Ehebrecher und gegen die, welche zum Trug schwören. Und gegen die, welche runterdrücken den Lohn des Tagelöhners, der Witwe und der Weise. Und gegen die, welche den Fremden unterdrücken und vor mir keine Ehrfurcht haben. 6 Sünden. Spricht der Ewige der Heerscharen. Denn ich, der Ewige, ändere mich nicht. Und ihr Söhne Jakobs, ihr werdet nicht vergehen. Also, hier wird das erste und das zweite Kommen des Messias zusammengefasst. Und das geschieht an vielen Stellen in der Bibel, im Alten Testament. Das Kommen des Erlösers und das Kommen des Richters wird als eine Einheit gesehen. Weil es derselbe Messias ist. Aber viele Stellen machen doch klar, dass er zuerst leiden sollte und dann als Herrscher kommen sollte. Man kann sogar aus dem Alten Testament unterscheiden, wenn er kommt als der Leidende, in der Folge wird das jüdische Volk zerstreut werden unter alle Völker. Und wenn er kommt als der Richter der Welt, vor seinem Kommen wird das jüdische Volk gesammelt aus aller Welt zurück ins Land der Väter. Aber hier wird das gerade zusammen behandelt und hier wird der Messias auch beschrieben als der kommende Richter, der sein Volk durch schwere Nöte hindurchführt, so wie man Gold und Silber im Ofen läutert. Man kann dazu lesen, Sacharja 13, Vers 8, da wird die Drangsalszeit beschrieben, diese 3,5 Jahre vor dem Kommen des Herrn Jesus als König und Richter der Welt. Und da heißt es, dass Gott 2/3 im Land umkommen lassen wird. Aber 1/3 wird im Feuer der Not geläutert werden wie Gold und Silber und schließlich von Gott als sein Volk anerkannt werden. Ja, Kapitel 3, Vers 6, denn ich, der Ewige, ändere mich nicht. Ewiger, im Hebräischen Yahweh, heißt ja der Seiende, der Unwandelbare. Und hier wird der Name gerade nochmal erklärt. Ich, der Ewige, bleibe immer derselbe. Jesus Christus ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Denn er ist der Ewige. Und dann kommt die Verheißung, und ihr Söhne Jakobs, ihr werdet nicht vergehen. Ich habe noch in der Fußnote geschrieben, oder ihr werdet nicht vernichtet werden. Das entspricht dem, was der Herr Jesus in Matthäus 24, 34 sagt. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dieses alles erfüllt ist. Das will dort nicht bedeuten, diese Generation, sondern dieses Volk. das jüdische Volk wird nicht untergehen, nicht vernichtet werden, trotz all der Verfolgungen, bis der Jesus wiederkommt als der König. Das ist also diese Zusage schon alttestamentlich. Ihr werdet nicht vergehen. Obwohl Gott sein Volk durch große Nöte hindurchführt. Nun kommen wir zu zweitens, der Segen des Zehnten. 3:7-12. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr abgewichen von meinen Satzungen und habt sie nicht bewahrt. Kehrt um zu mir, und so werde ich umkehren zu euch, spricht der Ewige der Heerscharen. Aber ihr sagt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, dass ihr mich beraubt? Und ihr sagt, worin haben wir dich beraubt? In dem Zehnten und in dem Hebopfer. Nicht wahr? Im Gesetz hat Gott gesagt, der Zehnte soll abgegeben werden für den Stamm Levi. Aber in dieser Zeit haben sie das unterlassen. Das ist Gott berauben, diese Unterlassung. Und dann Vers 9, mit dem Fluch seid ihr verflucht. Und doch beraubt ihr mich, die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten zum Haus des Schatzes, damit Speise in meinem Hause sei, das heißt im Tempel. Und prüft mich doch darin, spricht der Ewige der Heerscharen, ob ich euch nicht öffnen werde, die Fenster des Himmels, und ich euch ausschütten werde, den Segen bis zum nicht mehr genügen. Das ist ganz wörtlich übersetzt. Aber in der Fußnote habe ich erklärt, den Segen ausschütten bis zum nicht mehr genügen. Das heißt, bis eure Gefäße nicht mehr genügen, um den Segen aufzunehmen. Und ich werde für euch schelten, den Abfresser. Das ist Heuschreckenplage. Dass er euch nicht verderbe, die Frucht des Erdbodens, und dass für euch nicht unfruchtbar sei, der Weinstock auf dem Feld. Spricht der Ewige der Heerscharen. Und so werden euch glückselig preisen alle Nationen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Ewige der Heerscharen. Also in diesem Abschnitt wird klar gemacht, wer bereit ist, dem Herrn zu geben, der darf auch rechnen, dass der Herr bereit ist, zu helfen von seiner Seite her. Wie die Witwe im Tempel, die der Herr Jesus beobachtet hat, wie sie gegeben hat, weil sie vertraute, dass der Herr auch für sie sorgen wird. Und so sagt 2. Korinther 9, Vers 7, ohne Prozentangabe, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nicht aus Zwang, nicht aus Verdruss, heißt es dort. Jetzt kommen wir zu drittens, der Tag des Herrn. Das ist in der Bibel immer der Gerichtstag über die ganze Welt. Zephania 1 zum Beispiel, wenn man das mal durchliest, dann weiß man, was der Tag des Herrn ist. Und viele andere Stellen. Trotzig sind gegen mich, sollte es heißen, gegen mich gewesen eure Worte, spricht der Ewige der Heerscharen. Und ihr sagt, was haben wir untereinander gegen dich beredet? Ihr sagt, vergeblich ist es Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir seine Dienstanordnung beobachten? Und dass wir mit Trauermiene einhergehen vor dem Angesicht des Ewigen der Heerscharen. Und nun sind wir solche, die rotzfreche, glückselig preisen. Nicht allein sind die Täter der Gesetzlosigkeit aufgebaut worden, sondern sie haben auch Gott versucht und sind entronnen. Da beredeten sich miteinander, die den Ewigen fürchten. Einer mit dem anderen. Und es horchte der Ewige, ja, er hörte. Und es wurde ein Gedenkbuch geschrieben vor seinem Angesicht für die, die den Ewigen fürchten. Ja, für die, die über seinen Namen nachdenken. Und sie werden mir sein, spricht der Ewige der Heerscharen, an dem Tag, den ich mache, zum Eigentum. Und ich werde ihr schonen, wie ein Mann schont seines Sohnes, der ihm dient. Und so werdet ihr wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Mal bis hierher. Also, da wird gesagt, es lohnt sich gar nicht, Gott zu dienen. Das bringt gar nichts. Da gibt es solche, die sind rebellisch, lehnen sich gegen Gott auf. Das sind eben diese Rotzfrechen. Und man sagt, das ist ja toll, wie die leben. Und es gibt ja keinen Gott, der sie bestraft. sondern sie haben Gott versucht und sind entronnen. Es lohnt sich gar nicht, Gott zu dienen. Es geht denen, die gottlos leben, geht es ja genauso gut wie den anderen, wenn nicht besser. Und in dieser Situation gibt es diesen Überrest, das ist eben dieser Überrest des Geistes, den wir in Kapitel 2 schon gefunden haben. Die bereden sich miteinander, die den Ewigen fürchten. Und Gott hört zu und er schreibt ein Gedenkbuch auf im Himmel und verzeichnet diese Namen. Es gibt Bücher im Himmel. Ich habe auf Seite 2 oben habe ich da verschiedene Bücher der himmlischen Bibliothek erwähnt mit der Bibelstelle. Das Buch der Tränen, wo Gott die Tränen der Gläubigen notiert. Das Buch des Lebens, wo Gott alle Menschen eingeschrieben hat und sie erst löscht, wenn ihre Gnadenzeit abgelaufen ist. Dann die Bibel auf Ewigkeit im Himmel, Psalm 119, 89. Dann gibt es ein Buch des Hauses Israel in Hesekiel 13. Es gibt das Buch der Wahrheit in Daniel 10, 21. Und hier das Gedenkbuch für die Treuen, Malachi 3, Vers 16. Und dann gibt es das Buch mit den sieben Siegeln, Offenbarung 5. Das kleine geöffnete Büchlein, Offenbarung 10. Und die Bücher der Werke der Menschen, Offenbarung 20, Vers 12. Es gibt Bücher im Himmel. Gott weiß alles, aber er dokumentiert trotzdem. Und da werden diese Treuen hier verzeichnet, die in der Zeit der Not miteinander sprechen. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass Gläubige nicht so als Einzelkämpfer leben, sondern dass diejenigen, die dem Herrn treu sein wollen, miteinander sprechen, miteinander austauschen. Und Gott gibt eine Verheißung, die Zeit wird noch kommen, wo man wieder ganz klar den Unterschied sehen wird, dass es sich lohnt, dem Herrn zu folgen. Auch heute können viele sagen, lohnt es sich? Lohnt es sich, ein treuer Christ zu sein? Aber die Zeit kommt, wo das noch klar werden wird. Und so lese ich Vers 19. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Rotzfrechen und alle Täter der Gesetzlosigkeit zu stoppeln werden. Und verzehrend wird sie der kommende Tag, spricht der Ewige der Heerscharen. So dass ihnen nicht übrig bleiben wird, weder Wurzel noch Zweig. Aber es wird aufgehen, euch, die ihr meinen Namen fürchtet, die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung in ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und springen wie Stallkälber. Und ihr werdet zertreten, die Gesetzlosen, denn sie werden Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich mache, spricht der Ewige der Heerscharen. Das ist wieder der Tag des Herrn. Die Abrechnung wird kommen. Jetzt kann es dem Gesetzlosen, je nachdem, besser gehen als dem, der dem Herrn nachfolgen und ihm dienen will. Man kann leiden sogar, wenn man dem Herrn treu sein will. Aber das Gericht kommt, es ist nur eine Frage der Zeit. Dieser Tag des Herrn kommt und hier wird gesagt, die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen. Ja, Jesus nennt sich ja in Johannes 8 das Licht der Welt. Er ist diese Sonne der Gerechtigkeit. Damals hat er geschienen und dann ist er weggegangen. Und so ist Finsternis gekommen, die Nacht über die Welt. In Römer 13 lesen wir am Schluss, die Nacht ist weit fortgeschritten und der Tag ist nahe. Aber noch bevor die Sonne aufgeht, wird der Morgenstern aufgehen. 2. Petrus 1, 20. Das heißt, der Jesus wird kommen für die Gemeinde. Das ist die Entrückung. Und dann kurze Zeit danach, nach der Drangsal, wird er mit allen Gläubigen, die entrückt worden sind, wird er kommen als die Sonne der Gerechtigkeit. So wird er vor der Welt sichtbar erscheinen. Wer verpasst jeweils den Aufgang der Venus am Morgen? Das wird von den wenigsten wahrgenommen, oder? Und so, die Entrückung, die kann man leicht verpassen. Aber wenn der Herr Jesus kommt, als die Sonne der Gerechtigkeit, wird die ganze Welt wissen, jetzt ist er da. Und da wird der Überrest aus Israel verglichen mit Stallkälbern. Aber wenn die Kälber lang im Stall hält und sie dann endlich wieder mal auf die Weide hinauslässt, dann beginnen die fast zu spinnen, oder? Und hüpfen herum. Und darum heißt es hier, wie Stallkälber werden ihr zertreten, die Gesetzlosen. Israel wird in dieser Zeit am Schluss der Drangsal auch kämpfen. Das heißt, dieser treue Überrest. Und der Herr Jesus wird sie befreien. Und jetzt zum Schluss, viertens, zurück zum Wort. ein feierliches Schlusswort zum Alten Testament. 3, 22 bis 24. Gedenk des Gesetzes Moses, meines Knechtes, das ich ihm geboten habe auf dem Horeb an ganz Israel, Satzungen und Rechtsentscheidungen. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, vor dem Kommen des Tages des Ewigen, des Großen und Furchtbaren. Und er wird wenden das Herz von Vätern zu Söhnen und das Herz von Söhnen zu Vätern, damit ich nicht komme und schlage das Land mit dem Bann. Also nochmals wird darauf hingewiesen, kehrt zurück zur Bibel. Das ist die Chance in der Zeit des Abfalls für eine Erneuerung. Und dann kommt die Verheißung, Elia der Prophet. Ja, wer ist das? Der Jesus sagt ganz klar in Matthäus 11, wenn ihr es annehmen wollt, Johannes der Täufer, er war Elia. Er ist dieser Elia. Genauso wie Malachi ein Hinweis war auf Johannes den Täufer, siehe, ich sende meinen Boten. So war auch Elia, dieser machtvolle Prophet, ein Bild auf Johannes den Täufer. Und Gabriel sagte in Lukas 1 zu dem Vater Zacharias, er wird in der Kraft und in dem Geist des Elia kommen. Natürlich gab es dann abergläubische Leute, die meinten, der Prophet Elia, der in den Himmel fuhr, im Wagen, der wird wiederkommen. Aber darum haben sie ja Johannes den Täufer gefragt, ich meine die Delegation aus Jerusalem, bist du der Christus, der Messias? Nein. Bist du der Prophet? Aus 5. Mose 18, Vers 10. Nein. 15 meine ich. Und dann sagen sie, bist du Elia? Und er leugnet nicht und sagt, nein. Ich bin nicht der Elia, der wieder runtergekommen ist. Aber der Jesus sagt in Matthäus 11, er ist Elia. Das heißt, dieser Elia, der so genannt wird in Malachi 3 am Schluss. Und dieser Prophet sollte kommen, noch bevor Gott einmal am Tag des Herrn das Gericht bringt über Israel. Da wird auch deutlich, es gibt zwei Kommen. Zuerst kommt der Bote vor dem Angesicht des Herrn, der alles bereitet. Und dann später kommt der Tag des Herrn. Und so sollte Johannes der Täufer Israel zur Umkehr führen, das Herz der Väter zu den Söhnen, das Herz der Söhne zu den Vätern. Ich habe hier übrigens bewusst nicht übersetzt, und er wird wenden das Herz der Väter zu den Söhnen. Im Hebräischen ist kein bestimmter Artikel. Einfach, er wird wenden das Herz von Vätern zu Söhnen, von Söhnen zu Vätern. Es ist ja nicht ganz Israel umgekehrt, aber es sind viele umgekehrt und haben sich bereitet auf das Kommen des Erlösers, damit sie einmal am Tag des Herrn verschont werden könnten. Und wir sehen, eine ganz wichtige Auswirkung der Umkehr zum Herrn ist, dass solche Beziehungen in der Familie wieder gesunden können. Zwischen Vätern und Söhnen und Söhnen und Vätern. Aber interessant ist auch die Reihenfolge, dass es nicht heißt, zuerst das Herz der Söhne zu den Vätern. Das zeigt die Verantwortung der Elterngeneration, auch wenn es schwierig ist, einen ersten Schritt zu machen. Und dann ist es dann auch für die Kinder einfacher, den Schritt zurückzumachen. In Markus 9 spricht der Herr Jesus über diese Stelle und er sagt, Elia soll kommen und er soll alle Dinge wiederherstellen. Und man fragt sich aber, wenn man Malachi liest, da steht doch nichts, er wird alle Dinge wiederherstellen. Es steht einfach das Herz von Vätern zu Söhnen und umgekehrt. Aber wenn diese Dinge gesunden und auch in der Gemeinde die fehlende Kommunikation zwischen den Generationen, dann ist das eigentlich die Wiederherstellung aller Dinge. Alles andere kommt dann auch, kann man sagen. Und interessant, in Markus 9 geht es genau um den Fall von einem besessenen Jungen, der nicht sprechen konnte. Und der Herr heilt ihn. Und in dem Zusammenhang spricht er von Elia, der kommen sollte, um alle Dinge zu wiederherstellen. Was hat der Satan dort gemacht? Er hat es verunmöglicht, dass der Junge mit seinem Vater je sprechen konnte. Das war ein satanisches Werk, die Kommunikation vollkommen zerstört. Und die Jünger konnten auch nicht helfen und dann ist der Herr gekommen und hat wieder begonnen zu sprechen. Ja, und das war das Werk von von Johannes dem Täufer und es ist ein Werk, das auch wir eben tun sollen, dass das geschieht, diese Versöhnung und Wiederherstellung zwischen den Generationen. Ja, wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir für dieses wunderbare Buch Malachi am Schluss des Alten Testaments und wir dürfen sehen, dass dieses Buch so aktuell ist, auch für unsere Zeit. Du siehst, wir haben es nicht einfach und wir sind so herausgefordert und wir sehen auch, dass wir in uns selber gar nicht die Kraft haben. Aber das ist es ja, was wir wollen. Wir wollen aus deiner Gnade heraus leben. Und so hilf du uns allen, dass wir auch diese Belehrungen aus diesem Buch, dass wir sie mit dem Herzen aufnehmen können, dass wir sie auch umsetzen können und dass wir so zum Segen wirken können, wie das auch in diesem Buch beschrieben wird. Wir danken dir dafür. Amen.
Sie hörten soeben von Roger Libby den dritten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Maleachi.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den dritten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.